Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 11. Februar 1847 in Milan, Ohio, geboren. Mein Name war Thomas Alva Edison. Milan war eine kleine Stadt, geprägt vom Handel am Erie-Kanal. Meine Familie lebte einfach. Mein Vater Samuel Edison wechselte häufig den Beruf. Meine Mutter Nancy Matthews Elliott war ausgebildete Lehrerin. Von ihr sollte ich mehr lernen als von jeder Schule. Meine Kindheit war von Neugier geprägt, aber auch von Schwierigkeiten. Ich stellte Fragen, viele Fragen. Zu viele für den Unterricht, wie man mir sagte. Nach nur wenigen Monaten wurde ich aus der Schule genommen. Der Grund war kein Mangel an Interesse, sondern ein Mangel an Geduld auf beiden Seiten. Später wurde oft behauptet, ich sei schwer erziehbar gewesen. Entscheidend ist etwas anderes. Ich passte nicht in das starre Bildungssystem meiner Zeit. Meine Mutter unterrichtete mich fortan zu Hause. Sie ließ mir Freiraum, statt mich zu bremsen. Bücher wurden zu meinem eigentlichen Klassenzimmer. Ich las alles, was mir in die Hände fiel. Naturwissenschaften, Technik, Geschichte. Lernen bedeutete für mich nicht auswendig lernen, sondern ausprobieren. Schon früh begann ich, kleine Experimente durchzuführen. Keller, Schuppen und später Güterwaggons wurden zu Laboren. Ein prägendes Ereignis meiner Jugend war der Verlust eines Großteils meines Gehörs. Die Ursachen sind nicht eindeutig geklärt. Zeitgenössische Berichte sprechen von Scharlach, Mittelohrentzündungen oder einem Unfall. Sicher ist nur, ich hörte schlecht, vor allem hohe Töne. Das schränkte mich im Alltag ein, lenkte mich aber auch nach innen. Lärm störte mich weniger, Konzentration fiel mir leichter. Später sagte ich selbst, die Stille habe mir geholfen zu denken. Mit etwa 12 Jahren begann ich zu arbeiten. Ich verkaufte Zeitungen und Süßigkeiten in Zügen der Grand Trunk Railway. Dort lernte ich, was Angebot und Nachfrage bedeuten. Ich experimentierte mit eigenen Zeitungen, druckte Nachrichten direkt im Zug. Ein Brand, den eines meiner Experimente auslöste, kostete mich diesen Arbeitsplatz, aber nicht meinen Unternehmergeist. Diese frühen Jahre formten meinen Blick auf die Welt. Ich lernte, dass Scheitern keine Endstation ist. Fehler waren Hinweise, keine Urteile. Ich lernte auch, dass Wissen nutzlos bleibt, wenn es nicht angewendet wird. Theorie interessierte mich nur, wenn sie praktisch wurde. Meine Herkunft war unspektakulär. Ich war kein Wunderkind, kein akademischer Überflieger, doch ich hatte etwas, das sich nicht lehren ließ. Beharrlichkeit. Ich hörte nicht auf, wenn etwas nicht funktionierte. Ich versuchte es erneut. Anders. Diese Haltung entwickelte sich nicht im Labor, sondern in einer Kindheit, die mir Freiheit zum Denken und Raum zum Scheitern ließ. Als ich erwachsen wurde, hatte ich keinen Abschluss, keinen Titel und kein Netzwerk. Aber ich hatte gelernt, mir Wissen selbst anzueignen und Probleme systematisch anzugehen. Das sollte die Grundlage für alles sein, was noch folgte. Meine formale Schulzeit war kurz, sehr kurz. Doch das bedeutete nicht, dass ich aufhörte zu lernen. Im Gegenteil. Ohne Stundenplan und Prüfungen entwickelte ich meine eigene Methode. Ich lernte zielgerichtet, nicht systematisch. Mich interessierte nicht, was man wissen sollte, sondern was man brauchen konnte. Meine Mutter blieb meine wichtigste Lehrerin. Sie vermittelte mir Grundlagen, aber vor allem Vertrauen. Sie behandelte mich nicht als Problemfall, sondern als neugierigen Geist. Das machte den Unterschied. Statt Frustration entstand Selbstvertrauen. Ich durfte Fragen stellen, ohne dafür bestraft zu werden. Dieses Umfeld war entscheidend für meine spätere Arbeitsweise. Ich las viel und ungeordnet. Lehrbücher, Zeitungen, populärwissenschaftliche Schriften. Besonders Naturwissenschaften faszinierten mich. Chemie, Physik, Mechanik. Ich verstand nicht alles sofort, aber das hielt mich nicht auf. Wenn ein Experiment scheiterte, versuchte ich es erneut. Lernen war für mich ein praktischer Prozess, kein theoretischer. Schon früh begann ich, mir eigene Arbeitsräume zu schaffen. Zuerst waren es einfache Ecken im Haus, später Keller und Schuppen. Ich baute Batterien, mischte Chemikalien, experimentierte mit elektrischen Schaltungen. Oft ging etwas schief, manchmal gefährlich schief. Doch ich lernte daraus. Fehler waren Datenpunkte. Meine Schwerhörigkeit beeinflusste diese Phase stark. Gespräche waren anstrengend, Bücher nicht. Ich zog mich zurück, arbeitete allein, stundenlang. Diese Isolation machte mich unabhängig. Ich lernte, Probleme selbst zu lösen, statt Hilfe zu erwarten. Das prägte meinen Charakter und später meinen Führungsstil. Mit etwa 13 Jahren begann ich, Telegrafenstationen zu besuchen. Dort begegnete ich erstmals moderner Technik im Einsatz. Der Telegraph war das Nervensystem des 19. Jahrhunderts. Nachrichten reisten schneller als Menschen. Ich beobachtete, stellte Fragen, lernte durch Zuschauen. Bald verstand ich die Systeme besser als viele Angestellte. Ich eignete mir Wissen nicht linear an. Ich sprang zwischen Themen, je nach Bedarf. Heute Chemie, morgen Elektrik, übermorgen Mechanik. Diese Vernetzung verschiedener Bereiche wurde später zu einer meiner größten Stärken. Ich dachte nicht in Disziplinen, sondern in Problemen. In dieser Zeit entwickelte ich auch meine Haltung zur Arbeit. Lange Stunden waren für mich normal. Pausen empfand ich als Unterbrechung. Ich arbeitete nicht aus Pflicht, sondern aus Neugier. Wenn mich etwas interessierte, vergaß ich die Zeit. Das machte mich produktiv und später berüchtigt. Rückblickend war mein Lernen außerhalb der Schule kein Mangel, sondern ein Vorteil. Ich wurde nicht darauf trainiert, Antworten zu reproduzieren, sondern Lösungen zu finden. Ich lernte nicht, Recht zu haben, sondern zu funktionieren. Das sollte später entscheidend werden, als es nicht mehr um Wissen ging, sondern um Umsetzung. Ich hatte keinen Abschluss, keine akademische Laufbahn, doch ich hatte mir etwas Wichtigeres angeeignet: die Fähigkeit, mir Wissen selbst zu beschaffen und es praktisch anzuwenden. Diese Fähigkeit war mein eigentliches Fundament. Alles Weitere baute darauf auf. Mit der Telegraphie begann meine eigentliche technische Laufbahn. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts war der Telegraph das schnellste Kommunikationsmittel der Welt. Wer ihn beherrschte, beherrschte Information. Ich arbeitete zunächst als Laufbursche und Gelegenheitshelfer, lernte Kabel, Relais und Schaltungen kennen. Nicht aus Lehrbüchern, sondern im Betrieb. Ich wurde Telegraphist, zunächst auf kleinen Stationen, später in größeren Knotenpunkten. Die Arbeit war hart, oft nachts, unter Zeitdruck. Fehler bedeuteten verzögerte Nachrichten, manchmal wirtschaftliche Schäden. Genau das reizte mich. Systeme mussten zuverlässig sein. Ich begann, sie zu verbessern. Meine erste bedeutende Erfindung entstand aus einem praktischen Problem. Nachrichten gingen verloren, wenn der Empfänger nicht schnell genug reagierte. Ich entwickelte eine automatische Aufzeichnung von Telegraphensignalen, die Nachrichten auf Papierstreifen festhielt. Das war kein theoretischer Durchbruch, sondern eine konkrete Lösung für ein reales Problem. Im Jahr 1869 meldete ich mein erstes wichtiges Patent an: einen elektrischen Stimmenzähler. Technisch funktionierte er. Politisch war er unerwünscht. Politiker wollten keine Effizienz, sondern Kontrolle. Das Projekt scheiterte. Diese Erfahrung lehrte mich eine entscheidende Lektion. Eine Erfindung muss nicht nur funktionieren, sie muss gebraucht werden. Ich änderte meine Strategie. Künftig arbeitete ich nur noch an Problemen, für die es einen klaren Markt gab. Diese Haltung machte mich vom Bastler zum Unternehmer. In dieser Zeit zog ich häufig um. Ich arbeitete in Boston, New York und anderen Städten. Ich lebte unregelmäßig, arbeitete viel, schlief wenig. Geld verdiente ich wechselhaft. Doch mit jedem Auftrag wuchs mein technisches Verständnis. Ich lernte unter Druck zu improvisieren und Systeme zu stabilisieren. Ein Wendepunkt war der Verkauf meiner Verbesserungen an der Börsentickertechnik. Diese Geräte übertrugen Aktienkurse in Echtzeit. Ich verbesserte ihre Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Dafür erhielt ich im Jahr 1867 eine hohe Summe. Zum ersten Mal hatte ich Kapital. Mit diesem Geld eröffnete ich meine eigene Werkstatt. Sie war klein, chaotisch und vollgestopft mit Geräten, Kabeln und Werkzeugen. Doch sie erlaubte mir, unabhängig zu arbeiten. Ich stellte Assistenten ein, experimentierte systematisch und dokumentierte Ergebnisse. Aus Versuch und Irrtum wurde Methode. Die Telegraphie war meine Schule. Sie lehrte mich Elektrik, Systemdenken und vor allem eines: Zeit ist entscheidend. Eine Erfindung, die zu spät kommt, ist wertlos. Eine, die zu früh kommt, ebenfalls. Technik muss zum Moment passen. Diese Jahre machten mich nicht berühmt, aber kompetent. Ich war kein Theoretiker, sondern ein Problemlöser. Ich verstand, wie Technik in bestehende Strukturen eingebettet wird. Diese Fähigkeit sollte später entscheidend werden, als ich begann, nicht nur Geräte zu erfinden, sondern ganze Systeme. Die Telegraphie war mein Sprungbrett. Sie brachte mich von der Werkbank in die Welt der Patente, Verträge und Märkte. Aus dem neugierigen Jungen wurde ein professioneller Erfinder. Und ich wusste, das war erst der Anfang. Nach meinen ersten Erfolgen in der Telegraphie wurde mir klar, dass Erfinden allein nicht ausreicht. Ideen mussten produziert, finanziert und verkauft werden. Ich begann, mich bewusst als Unternehmer zu begreifen. Patente waren nicht nur Schutzrechte, sondern Werkzeuge, um Zeit, Kapital und Kontrolle zu gewinnen. In den frühen 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gründete ich mehrere Werkstätten und Firmen in Newark, New Jersey. Dort arbeitete ich mit kleinen Teams an Verbesserungen bestehender Technologien: Telegraphen, Ticker, Batterien. Ich organisierte die Arbeit arbeitsteilig, ließ Versuche dokumentieren und Ergebnisse vergleichen. Das war neu. Erfinden wurde prozesshaft. Ich lernte schnell, mit Investoren umzugehen. Sie erwarteten Ergebnisse. Keine Träumereien. Verträge regelten Patentrechte, Gewinnbeteiligungen und Fristen. Nicht jede Zusammenarbeit verlief gut. Mehrfach verlor ich die Kontrolle über eigene Erfindungen, weil ich Kapital brauchte. Diese Erfahrungen machten mich vorsichtig. Ich wollte künftig Eigentümer der Ideen bleiben oder zumindest die Richtung bestimmen. Gleichzeitig professionalisierte ich meine Arbeitsweise. Ich führte Notizbücher, in denen ich Versuche festhielt: Datum, Ziel, Ergebnis. Scheitern wurde dokumentiert, nicht versteckt. So entstand eine Wissensbasis, auf der neue Versuche aufbauten. Diese Disziplin unterschied meine Arbeit von der vieler Zeitgenossen, die Erfinden als Inspiration verstanden. Ich stellte gezielt Mitarbeiter ein, keine Genies, sondern praktische Techniker. Menschen, die umsetzen konnten. Meine Rolle veränderte sich. Ich erfand nicht mehr alles selbst, sondern leitete Erfindungen. Ich definierte Probleme, bewertete Ansätze und entschied, was weiterverfolgt wurde. Das machte mich effizient und manchmal gefürchtet. In dieser Phase entwickelte sich auch mein Ruf Ich arbeitete extrem viel, erwartete das auch von anderen. Lange Arbeitstage waren für mich selbstverständlich. Kritik prallte an mir ab, wenn Ergebnisse stimmten. Menschliche Rücksicht trat oft in den Hintergrund. Für mich zählte, ob etwas funktionierte. Wirtschaftlich war diese Zeit instabil. Erfolge wechselten mit Rückschlägen. Patente brachten Geld. Neue Projekte verschlangen es. Doch mit jedem Projekt lernte ich, Risiken besser einzuschätzen. Ich verstand zunehmend, dass technische Überlegenheit nur dann zählt, wenn sie verlässlich und skalierbar ist. Diese Jahre formten mein Selbstverständnis endgültig. Ich war kein Erfinder im Elfenbeinturm, ich war ein Industrieerfinder. Meine Aufgabe war es nicht, die beste Idee zu haben, sondern die nützlichste. Technik sollte Probleme lösen, in großem Maßstab. Der Schritt vom Bastler zum Unternehmer war entscheidend. Er bereitete den Weg für das, was folgen sollte. Eine neue Art von Labor, in dem Erfinden nicht dem Zufall überlassen wurde. Ein Ort, an dem Ideen systematisch erzeugt wurden. Dieser Ort würde bald entstehen und mein Leben verändern. Im Jahr 1877 gründete ich in Menlo Park, New Jersey, ein neues Labor. Es war mehr als eine Werkstatt. Ich verstand es als Forschungsfabrik. Einen Ort, an dem Erfinden systematisch betrieben wird. Dieses Konzept war neu. Bis dahin arbeiteten Erfinder meist allein oder in kleinen, informellen Gruppen. Ich wollte einen festen Ort, an dem Ideen entstehen, getestet und verbessert werden konnten. Menlo Park war funktional, nicht repräsentativ. Es gab Werkbänke, Messgeräte, Chemikalien, Batterien, Zeichnungen und Notizbücher. Alles war darauf ausgelegt, schnell zu experimentieren. Ich stellte ein Team aus Mechanikern, Chemikern und Elektrikern zusammen. Jeder hatte klare Aufgaben. Ich koordinierte, entschied und setzte Prioritäten. Erfinden wurde Teamarbeit. Der Alltag in Menlo Park war intensiv. Wir arbeiteten oft bis tief in die Nacht. Schlaf war zweitrangig, wenn ein Problem kurz vor der Lösung stand. Ich erwartete volle Konzentration und Durchhaltevermögen. Fehler wurden akzeptiert, Nachlässigkeit nicht. Jeder Versuch wurde dokumentiert. Ergebnisse, positive wie negative, flossen in den nächsten Schritt ein. Dieses Vorgehen beschleunigte Innovation. Statt auf Eingebung zu warten, testeten wir systematisch Möglichkeiten. Besonders in der Elektrotechnik war das entscheidend. Materialien, Schaltungen und Belastungen mussten unter realen Bedingungen funktionieren. Ein funktionierendes Prinzip reichte nicht. Es musste zuverlässig und reproduzierbar sein. Menlo Park wurde schnell bekannt. Zeitungen berichteten über den Zauberer von Menlo Park. Dieser Ruf war übertrieben, aber nützlich. Er zog Investoren, Aufträge und Aufmerksamkeit an. Öffentlichkeit wurde Teil meiner Strategie. Sie schuf Vertrauen in meine Projekte, noch bevor sie marktreif waren. In Menlo Park entstanden zahlreiche Patente, Verbesserungen am Telegrafen, an Batterien, an Messgeräten. Doch vor allem entstand ein neues Verständnis von Innovation. Erfinden als Prozess, nicht als Ausnahme. Diese Arbeitsweise unterschied mich von vielen Zeitgenossen und legte den Grundstein für spätere industrielle Forschungslabore. Das Labor war auch ein Machtinstrument. Wer die Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert den Fortschritt. Menlo Park gab mir Unabhängigkeit von externen Werkstätten und fremden Interessen. Ich bestimmte, woran gearbeitet wurde und was nicht. Diese Kontrolle war mir wichtig, auch wenn sie Konflikte erzeugte. Menlo Park war kein Ort der Romantik. Es war laut, chaotisch und anstrengend. Doch es funktionierte. Probleme wurden schneller gelöst, Ideen effizienter umgesetzt. Ich hatte einen Ort geschaffen, an dem Innovation planbar wurde. Dieses Labor bereitete den Boden für meinen größten öffentlichen Durchbruch. Eine Erfindung, die nicht nur technisch überzeugte, sondern den Alltag veränderte. Sie sollte meinen Namen weltweit bekannt machen und Menlo Park endgültig zum Symbol einer neuen Art des Erfindens machen. Im Jahr 1877 gelang mir in Menlo Park eine Erfindung, die meine Arbeit schlagartig bekannt machte. Der Phonograph. Ausgangspunkt war kein künstlerischer Anspruch, sondern ein technisches Problem. Ich arbeitete an Verbesserungen für den Telegraphen und den Telefonempfang. Dabei stellte sich die Frage, ob sich Schall aufzeichnen und wiedergeben lässt. Ich experimentierte mit einer Membran, die durch Schallwellen in Schwingung versetzt wurde, und einer Nadel, die diese Schwingungen auf eine rotierende Walze übertrug. Als Material diente zunächst Staniol. Das Ergebnis war überraschend. Die Maschine zeichnete Schall nicht nur auf, sie konnte ihn auch wiedergeben. Als ich den Satz »Mary had a little lamb« hörte, war klar, das war neu. Der Phonograph war die erste praktikable Vorrichtung zur Schallaufzeichnung. Bis dahin existierten nur theoretische Ansätze. Meine Erfindung machte etwas möglich, das zuvor unvorstellbar schien. Die Trennung von Stimme und Körper, von Klang und Moment. Schall konnte konserviert, transportiert und wiederholt werden. Die Öffentlichkeit reagierte mit Staunen. Zeitungen berichteten weltweit. Demonstrationen in den USA und Europa folgten. Der Phonograph machte mich berühmt. Zum ersten Mal wurde ich nicht nur als Erfinder wahrgenommen, sondern als jemand, der die Zukunft berührbar machte. Der Beiname Zauberer von Menlo Park setzte sich fest. Technisch war der frühe Phonograph noch unausgereift. Die Tonqualität war begrenzt, die Walzen empfindlich. Doch das Prinzip funktionierte. Für mich war das entscheidend. Ich sah sofort die Möglichkeiten. Diktate, Sprachnachrichten, Musik, Bildung. Der Phonograph war kein Gimmick, sondern eine Plattform. Ich gründete Unternehmen, um die Technik weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Gleichzeitig lernte ich eine weitere Lektion. Nicht jede Erfindung wird sofort richtig genutzt. Zunächst interessierten sich vor allem Wissenschaftler, Schausteller und Geschäftsleute. Musik als Massenmarkt kam erst später, mit besseren Materialien und Antrieben. Timing blieb entscheidend. Der Phonograph veränderte auch meine Stellung gegenüber Investoren. Ich hatte nun bewiesen, dass mein Labor nicht nur verbessert, sondern grundlegend Neues hervorbringen konnte. Das erleichterte die Finanzierung weiterer Projekte. Aufmerksamkeit wurde zu Kapital. Gleichzeitig zeigte sich eine Kehrseite. Öffentlichkeit erzeugte Erwartungen. Jeder neue Versuch wurde beobachtet, kommentiert, bewertet. Der Druck stieg. Doch ich nutzte ihn. Aufmerksamkeit beschleunigt Entscheidungen. Bei Investoren, bei Partnern, bei Märkten. Der Phonograph markierte meinen Durchbruch, nicht weil er perfekt war, sondern weil er eine neue Kategorie schuf. Er zeigte, dass Technik nicht nur Arbeit erleichtert, sondern Wahrnehmung verändert. Diese Erkenntnis prägte meine nächsten Schritte. Mit dem Erfolg wuchs mein Anspruch. Ich wollte nicht bei einzelnen Geräten stehen bleiben. Ich wollte Systeme schaffen, die den Alltag verändern. Der Phonograph war der Beweis, dass das möglich war. Die nächste Herausforderung war größer und riskanter. Sie sollte nicht nur gehört, sondern gesehen werden. Licht für alle. Nach dem Erfolg des Phonographen richtete ich meinen Blick auf ein Problem, das weit größer war als ein einzelnes Gerät, künstliches Licht. Gaslampen dominierten Städte und Haushalte, waren aber gefährlich, teuer und unpraktisch. Elektrisches Licht existierte bereits als Experiment, doch nicht als alltagstaugliche Lösung. Genau das wollte ich ändern. Mir war früh klar, es ging nicht darum, eine Glühbirne zu bauen. Es ging darum, ein funktionierendes Stromsystem zu entwickeln. Eine Lampe ohne zuverlässige Stromversorgung war wertlos. Deshalb arbeitete ich parallel an Generatoren, Leitungen, Schaltern und Sicherungen. Licht musste Teil eines Gesamtsystems sein. Ab 1878 begann ich in Menlo Park mit systematischen Versuchen. Ich testete tausende Materialien für den Glühfaden, Metalle, Pflanzenfasern, organische Stoffe. Die meisten versagten nach Sekunden oder Minuten. Doch jeder Fehlschlag lieferte Daten. Ich dokumentierte, verglich, variierte. Scheitern war kein Rückschritt, sondern Fortschritt. Im Jahr 1879 gelang der Durchbruch. Ein karbonisierter Faden aus Bambus brannte über 40 Stunden, lang genug, um wirtschaftlich relevant zu sein. Die Glühbirne war nicht perfekt, aber sie war praktikabel. Entscheidend war nicht die erste Idee, sondern die Zuverlässigkeit. Im Januar 1880 meldete ich das entsprechende Patent an, doch erneut galt: Die Birne allein reichte nicht. Ich gründete Unternehmen, sammelte Kapital und begann, komplette Stromnetze zu planen. Im Jahr 1882 ging in New York das erste kommerzielle Kraftwerk in der Pearl Street in Betrieb. Es versorgte Haushalte und Geschäfte mit Strom. Dauerhaft. Damit wurde elektrisches Licht vom Experiment zur Infrastruktur. Straßen, Büros und Wohnungen veränderten sich. Arbeit wurde unabhängiger von Tageslicht. Städte wurden heller, sicherer, produktiver. Der Alltag veränderte sich grundlegend. Der Weg dorthin war teuer und konfliktreich. Investoren zweifelten, Konkurrenten arbeiteten an eigenen Systemen. Doch ich hielt an meiner Strategie fest. Kontrolle über das gesamte System. Von der Erzeugung bis zur Anwendung sollte alles aus einer Hand kommen. Diese vertikale Integration war riskant, aber effektiv. Die Glühbirne machte mich nicht nur berühmt, sie machte Elektrizität alltagstauglich. Sie war das sichtbare Symbol eines unsichtbaren Netzes. Genau das war meine Stärke. Ich dachte Technik nicht als Einzelprodukt, sondern als zusammenhängendes Ganzes. Viele sahen in mir den Erfinder der Glühbirne. Das ist verkürzt. Andere hatten zuvor Licht erzeugt. Mein Beitrag war ein anderer. Ich machte elektrisches Licht nutzbar, bezahlbar und verlässlich. Damit begann das elektrische Zeitalter. Und doch war dieser Erfolg nicht das Ende der Auseinandersetzung. Im Gegenteil, mit dem Strom kam der Konflikt um seine Verteilung. Der nächste Kampf sollte zeigen, dass technischer Fortschritt nicht nur eine Frage von Ideen ist, sondern auch von Macht. Mit dem Erfolg des elektrischen Lichts begann eine neue Phase meines Lebens. Der Kampf um Kontrolle. Technik setzte sich nicht allein durch Qualität durch, sondern durch Patente, Kapital und Durchsetzungskraft. Elektrizität wurde zum Geschäft. Und zum Machtfeld. Mein System basierte auf Gleichstrom. Es war sicher, kontrollierbar und für kurze Distanzen geeignet. Doch es hatte einen Nachteil. Über große Entfernungen war der Energieverlust hoch. Andere arbeiteten an Alternativen. Besonders der Wechselstrom gewann an Bedeutung, da er sich effizient über weite Strecken übertragen ließ. Ich hielt dennoch an Gleichstrom fest. Nicht aus Unwissenheit, sondern aus Überzeugung und aus wirtschaftlichem Interesse. Meine Patente, meine Kraftwerke, meine Infrastruktur waren darauf aufgebaut. Ein Wechsel hätte bedeutet, Kontrolle zu verlieren. Technik ist nie neutral. sie ist immer auch eine Frage von Besitz. Der sogenannte Stromkrieg entbrannte in den späten 1880er Jahren. Unternehmen, Investoren und Ingenieure standen sich gegenüber. Öffentlich wurde er als Sicherheitsdebatte geführt. Wechselstrom wurde als gefährlich dargestellt. Demonstrationen, Pamphlete und Kampagnen folgten. Ich nutzte die Öffentlichkeit, um Zweifel zu säen. Das war Strategie, keine Wissenschaft. Rückblickend war dieser Konflikt ambivalent. Ich verteidigte mein System mit Härte, auch dort, wo es technisch unterlegen war. Doch ich handelte nicht allein. Der Markt war brutal. Patente Waffen. Wer verlor, verschwand. Viele Erfinder gingen unter. Nicht, weil sie falsch lagen, sondern weil sie sich nicht durchsetzen konnten. Parallel dazu wuchs mein Firmenimperium. Unternehmen wurden gegründet, fusioniert, umbenannt. Ich selbst verlor zunehmend direkten Einfluss. Manager, Juristen und Investoren bestimmten Entscheidungen. Der Erfinder wurde Teil eines Apparats, den er selbst geschaffen hatte. Diese Phase zeigte mir die Grenzen meiner Kontrolle. Ich hatte Innovation vorangetrieben, aber ich konnte sie nicht dauerhaft beherrschen. Technik entwickelte sich weiter, unabhängig von meiner Zustimmung. Der Wechselstrom setzte sich durch. Effizienz gewann gegen Besitz. Der Machtkampf kostete Energie und Reputation. Kritiker warfen mir Manipulation vor. Manche Vorwürfe waren berechtigt. Andere übersahen, dass technische Revolutionen selten sauber verlaufen. Fortschritt ist konflikthaft. Er bringt Gewinner und Verlierer hervor. Ich blieb Erfinder, aber meine Rolle veränderte sich. Der Markt war nun größer als ich. Meine Zeit als dominanter Gestalter der Elektrizitätswelt ging zu Ende. Doch mein Einfluss war gesetzt. Die Infrastruktur existierte. Das elektrische Zeitalter ließ sich nicht mehr aufhalten. Dieser Abschnitt meines Lebens zeigt eine unbequeme Wahrheit. Innovation ist nicht nur Kreativität, sie ist auch Macht. Und Macht fordert Entscheidungen, die später kritisch bewertet werden. Ich traf sie, mit allen Konsequenzen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts veränderte sich meine Rolle grundlegend. Die Zeit der großen Durchbrüche lag hinter mir. Elektrisches Licht, Stromnetze und industrielle Forschung hatten sich etabliert. Ich war nicht mehr der Mann, der an der Werkbank stand und jede Schraube selbst drehte. Ich war Teil einer Industrie geworden, die schneller wuchs, als ich sie steuern konnte. Meine Unternehmen gingen zunehmend in größeren Konzernen auf. Juristen, Manager und Investoren bestimmten nun den Kurs. Aus meinen Firmen entstand schließlich General Electric, eines der mächtigsten Industrieunternehmen der Welt. Ich selbst hatte dort jedoch kaum noch Einfluss. Das war der Preis der Skalierung. Kontrolle wich Struktur. Technologisch verschob sich der Fokus. Jüngere Ingenieure arbeiteten an neuen Feldern, Funktechnik, Radiowellen, Verbrennungsmotoren. Viele dieser Entwicklungen verfolgte ich mit Skepsis. Ich blieb der Elektrizität treu, auch dort, wo andere Wege erfolgreicher wurden. Nicht jede Neuerung überzeugte mich. Manche unterschätzte ich, etwa die Bedeutung des Radios. Rückblickend war das ein Fehler. In meinen späten Jahren arbeitete ich dennoch weiter. Ich experimentierte mit Speicherbatterien, versuchte effizientere Energiesysteme zu entwickeln und beschäftigte mich mit alternativen Rohstoffen. Während des Ersten Weltkriegs unterstützte ich die US-Regierung als technischer Berater. Ich glaubte weiterhin an praktische Lösungen, nicht an Visionen. Körperlich forderte das Alter seinen Tribut. Meine Schwerhörigkeit isolierte mich zunehmend. Gespräche waren mühsam, Diskussionen anstrengend. Ich arbeitete lieber allein oder mit wenigen Vertrauten. Die Welt um mich herum wurde schneller, lauter, komplexer. Ich blieb produktiv, aber nicht mehr tonangebend. Öffentlich galt ich längst als Symbol des Erfinders. Schulen, Zeitungen und Politiker stilisierten mich zum nationalen Vorbild. Diese Rolle war mir fremd. Ich hatte nie vorgehabt, Vorbild zu sein. Ich wollte Probleme lösen. Die Verehrung blendete oft aus, wie viel Arbeit, Scheitern und Konflikt hinter jedem Erfolg standen. Ich erkannte in diesen Jahren, dass technische Entwicklung nicht linear ist. Sie wird nicht von einzelnen Personen gesteuert, sondern von Märkten, Bedürfnissen und Machtverhältnissen. Der Erfinder ist nur ein Teil davon. Wichtig, aber nicht allmächtig. Diese Erkenntnis war ernüchternd, aber realistisch. Meine späten Jahre waren weniger spektakulär als meine Anfänge. Doch sie zeigten etwas anderes. Beharrlichkeit. Ich hörte nicht auf zu arbeiten, auch wenn der Ruhm verblasste und der Einfluss schwand. Arbeit war für mich kein Mittel zum Zweck. Sie war der Zweck. Der Wandel der Technik überholte mich teilweise. Doch ohne meine frühen Strukturen, Labore und Systeme wäre dieser Wandel nicht möglich gewesen. Ich hatte die Bühne gebaut. Andere spielten darauf weiter. Als ich am 18. Oktober 1931 in West Orange, New Jersey starb, war die Welt eine andere als die, in die ich geboren worden war. Elektrisches Licht erhellte Städte, Stromnetze verbanden Regionen. Kommunikation war schneller als je zuvor. Ich hatte diese Welt nicht allein geschaffen, aber ich hatte ihr Werkzeuge gegeben. Über 1000 Patente trug mein Name. Sie betrafen nicht nur die Glühbirne oder den Phonographen, sondern Batterien, Telegraphen, Kinosysteme und industrielle Prozesse. Doch Zahlen allein erklären mein Vermächtnis nicht. Entscheidend war meine Methode. Erfinden als Arbeit, nicht als Eingebung. Ich glaubte nicht an den genialen Moment. Ich glaubte an Wiederholung, Variation und Ausdauer. Mein Name wurde früh mythologisiert. Man nannte mich Genie, Zauberer, Visionär. Diese Bilder verdeckten oft die Realität. Ich war kein Träumer. Ich war ein Arbeiter. Ich scheiterte ständig. Die meisten meiner Versuche führten zu nichts. Doch genau darin lag der Fortschritt. Jeder Fehlschlag schloss eine Möglichkeit aus und brachte mich näher an eine Lösung. Gleichzeitig war mein Wirken nicht frei von Schattenseiten. Ich führte Patentkriege, verteidigte wirtschaftliche Interessen mit Härte und lag in technischen Fragen nicht immer richtig. Der Stromkrieg zeigte, dass auch Erfinder Teil von Machtkämpfen sind. Fortschritt ist kein moralischer Prozess. Er ist ein menschlicher, mit allen Widersprüchen. Mein größter Einfluss liegt vielleicht weniger in einzelnen Geräten als in der Industrialisierung von Innovation. Menlo Park war ein Vorläufer moderner Forschungslabore. Teamarbeit, Dokumentation, systematisches Testen. Diese Prinzipien prägen Technik bis heute. Startups, Labore und Entwicklungsabteilungen folgen noch immer dieser Logik. Ich hinterließ keine große Philosophie, kein politisches Programm. Mein Beitrag war praktischer Natur. Ich zeigte, dass Ideen nur dann Wirkung entfalten, wenn sie umgesetzt werden. Dass Arbeit wichtiger ist als Talent. Und dass Beharrlichkeit mehr zählt als Brillanz. Bis heute wird mein Name genannt, wenn es um Erfindungen geht. Doch wichtiger als mein Name ist die Haltung, die bleibt. Technik entsteht nicht aus einem Geistesblitz, sondern aus Geduld. Aus 1000 Versuchen, die nicht funktionieren. Deshalb möchte ich diese Geschichte nicht mit einem Erfolg beenden, sondern mit einer Erkenntnis, die meine Arbeit besser beschreibt als jeder Titel. Ich bin nicht gescheitert. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Das ist kein Trost. Es ist eine Arbeitsanweisung. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, Bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.